mit dem Motto auf dem Weg, drückt auch so, dass wir dieses Jahr auch demonstrieren. Und von Rechtsgleichheit zur Akzeptanz heißt, dass im rechtlichen Bereich ja in Bezug auf geschlechtliche sexuelle Vielfalt einiges Positive in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Ich denke da nur an die Öffnung der Ehe für alle. Ich denke an die Rehabilitierung der Opfer der Paragraphen 175 und 151, aber vor allen Dingen auch an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu einem positiven dritten Geschlechtseintrag oder generell zur Freilassung des Geschlechtseintrages. Das sind halt positive rechtliche Dinge. Solche positiven rechtlichen Dinge können gesellschaftliche Akzeptanz und Toleranz durchaus befördern. Aber sie sind kein Selbstläufer. Also die können Voraussetzungen, die können das befördern, aber gesellschaftliche Akzeptanz muss auch noch über viele andere Dinge quasi engagiert errungen werden. Ja, und das wollen wir ausdrücken auf den Weg, dass Rechtsgleichheit nicht unbedingt eine gesellschaftliche Akzeptanz bedeutet.
Warum ausgerechnet dieses Jahr?
Ja, weil wir wirklich gesehen haben, dass im Recht, weil manche sagen, ja, was wollt ihr denn noch? Ehe für alle, jetzt gibt es einen dritten Geschlechtseintrag. Wir wollen aber auch darauf hinweisen, dass selbst im rechtlichen Bereich noch einige Leerstellen bestehen. Also wenn ich zum Beispiel an die Rechte für transgeschlechtliche Menschen denke, das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980, das ist inzwischen ein Rumpfgesetz. Es ist löchrig inzwischen, aber es besteht weiterhin, dass transgeschlechtliche Menschen, um ihren Vornamen, Personenstand ändern zu können, zum Gericht gehen müssen, zu zwei Gutachtern, das selbst bezahlen müssen, das etwa ein Jahr dauert, ein sehr fremdbestimmtes Verfahren ist. Und hier steht auch unter Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung nichts drin. Also in diesen Bereichen und gerade in diesen Bereichen ist noch einiges zu tun. Gerade was das Selbstbestimmungsrecht für transgeschlechtliche Menschen oder auch für nicht-binäre Menschen betrifft. Ja. Auch der, wir kommen ja auch gleich noch zu sprechen. Genau.
Ja, tatsächlich wollte ich noch fragen. Und zwar ist von Seiten der Partei Die Grünen festgestellt worden, dass diese Reform des transsexuellen Gesetzes quasi nochmal geändert werden muss, dass man das jetzt angehen muss, dass im Koalitionsvertrag eigentlich drinsteht, aber noch niemand irgendwie so richtig was in die Richtung unternommen hat. Siehst du, dass das kommt, dass das in den nächsten Jahren durchgesetzt wird von Seiten der Politik? Und wenn nicht, was müsste da gemacht werden?
Also der entscheidende Punkt, dass in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung ja eben nur allgemein von wir wollen Transphobie, zum Beispiel uns engagieren gegen Transphobie, aber keine konkrete Vereinbarung zur Reform des transsexuellen Gesetzes. Das ist das Problem, ja, im Gegensatz zur Intergeschlechtlichkeit, wo wir gleich drauf kommen. Und es gibt ja ganz viele schon Voraktivitäten in der letzten Legislaturperiode. Da gab es bei der Bundesregierung eine interministerielle Arbeitsgruppe Trans- und Intergeschlechtlichkeit. Es gibt fertige Gesetzesentwürfe zu Geschlechter, ein Geschlechtervielfaltsgesetz, das das Institut für Menschenrechte vorgelegt hat. Und ich kann mich noch erinnern, in Argentinien, da ist es genauso gelaufen. Da wurde von außerparlamentarischer Seite von einem Institut ein Gesetzesentwurf vorgelegt, ein Geschlechtervielfaltsgesetz. Und das wurde fast eins zu eins von der dortigen Regierung, von dem Parlament übernommen. Aber ja, in Deutschland ticken die Uhren dann doch ein bisschen anders.
Naja, es ist immer, manchmal habe ich das Gefühl, Deutschland ist ein bisschen hinterher bei vielen solchen Entwicklungen. Wie sieht es denn weltweit oder europäisch aus?
Ja, ganz verschieden, ganz verschieden. Mhm. Also wir haben Länder, wo es um die Anerkennung geschlechtlicher sexueller Vielfalt, wo die sehr fortschrittlich sind. Wir können ja auch europäische Länder benennen, also wie Niederlande oder gerade die skandinavischen Länder. Ja, auch der Blick nach Malta auch, also der ist es in einigen Bereichen fortschrittlicher als in Deutschland auch geregelt. Gerade was für transgeschlechtliche Menschen betrifft. Aber auch Südafrika, also die sind zum Beispiel im rechtlichen Bereich sehr weit, aber eben, und das heißt eben, dass Rechtsgleichheit nicht unbedingt gesellschaftliche Akzeptanz nach sich zieht, weiter eine hohe Rate von Homophobie. Hm. Ja. Und es passiert ja in amerikanischen Ländern auch viel. Kanada ist ein sehr tolerantes Land. Auch in Südamerika haben viele Länder inzwischen die Ehe geöffnet. Kuba wird jetzt gerade diskutiert, ein ganz spannender Prozess in Kuba mit der Verfassungsdiskussion. Also da passiert weltweit einiges, aber es gibt eben auch Schattenseiten, dass weiter in fast 70 Ländern Menschen befürchten müssen, entweder zu Tode zu kommen oder zumindest Haftstrafen zu erleiden.
Hm. Ja. Naja, und genau um dagegen anzukämpfen, ist ja auch der CSD, der Christ nächste war Street Day da. Und auch die ganze Veranstaltungsreihe, nicht nur, du hast es schon gesagt, wir sind schon mittendrin, es haben schon Sachen stattgefunden. Und auch heute Abend, 19.30 Uhr, gibt es eine Veranstaltung im MEL, im Mellan-Stonanium von der Universität. Titel: Drittes Geschlecht, Podiumsgespräch mit Beschwerdeführerin vor dem Bundesverfassungsgericht. Du leitest das Ganze. Kannst du dazu was erzählen? Mhm. Was wird da passieren?
Mhm. Also leiten tue ich nicht, aber ich bin mit auf dem Podium. Wir sind Mitveranstalter neben dem Gender Studies der Martin-Luther-Universität. Und wir haben Vanja gewinnen können. Vanja ist die Person, die beim Bundesverfassungsgericht diesen dritten positiven Geschlechtsantrag eingeklagt hat mit Unterstützung einer Initiative Dritte Option. Man muss sagen, das war die letzte vierte Instanz, an die sich Vanja dort die Klage eingereicht hat. In drei Vorinstanzen ist das Begehren abgelehnt worden, einen positiven dritten Geschlechtseintrag inter oder divers zu wählen. Und wir hatten dann schon wenig Hoffnung, aber dann hat das Bundesverfassungsgericht gesehen, okay, intergeschlechtliche Menschen, sie gibt es, sie hat es schon immer gegeben. Und um ihr Selbstbestimmungsrecht auch anzuerkennen, sollte es eben auch, wenn sie nicht männlich oder weiblich sind vom Körper, von der Biologie, einen entsprechenden Geschlechtseintrag geben. Ja. Und die erste Vorlage, die es gab aus dem Bundesinnenministerium, hatte den Begriff Weiteres übernommen als Geschlechtseintrag. Also männlich, weiblich oder Weiteres. Also so als Restkategorie. Und da war schon in der Gesetzesvorlage die Vorlage, dass man zusätzlich noch ein ärztliches Attest vorlegen, also dass man sich untersuchen lassen muss vorher. Und zum Glück wurde das etwas entschärft, dass aus dem Begriff Weiteres jetzt der Begriff divers übernommen worden ist. Also nicht inter, aber divers als Geschlechtseintrag, aber weiter ein ärztliches Attest vorgelegt werden muss. Deshalb fallen alle Menschen raus, also die also zum Beispiel nicht binär sind, also, oder auch intergeschlechtliche Menschen, die bislang noch nicht im medizinischen System drin waren, müssen sich nun umfangreich diagnostizieren, begutachten lassen, ein ärztliches Attest, um diesen dritten Geschlechtseintrag divers zu bekommen. Das ist widerspricht dem Selbstbestimmungsrecht, ganz klar.
Und du hast jetzt gesagt, in vierter Instanz dafür entschieden worden, für den Antrag. Was ist denn sozusagen jetzt die rechtliche Lage?
Ja, rechtliche Lage ist im Moment den Eintrag als männlich oder weiblich, aber es gibt seit 2013 die Pflicht, wenn ein Kind schon bei Geburt intergeschlechtlich ist, muss der Geschlechtseintrag frei bleiben. Also an der Stelle, wo sonst männlich-weiblich steht, ist ein Strich oder ein X. Und das mag für manche vielleicht passen, auch gerade mit der Möglichkeit, das später streichen zu, also das später zu ändern. Aber auch, also, wenn man es anerkennt, dass es intergeschlechtliche Menschen gibt, und dann sollte es auch eine Möglichkeit geben, einen positiven dritten Geschlechtsantrag zu wählen. Da ist divers durchaus okay. Wir hatten uns gewünscht, auch inter, oder also Wahlmöglichkeiten von Begriffen. Ja. Und wo wir noch nicht darüber geredet haben, so Sachen über die gesellschaftliche Akzeptanz, über die Anerkennung in der Gesellschaft, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema jetzt. Ja. Also für viele scheint es relativ neu zu sein. Ja.
Naja, ich glaube, es wird noch gar nicht so lang drüber gesprochen im öffentlichen Diskurs deswegen. Richtig. Und das öffentlich zu machen ist auf jeden Fall wichtig. Die Frage, die mir jetzt so noch ein bisschen kommt, ist, drittes Geschlecht heißt, ist für mich so ein, das wirkt immer so, als wäre es halt jetzt nicht mehr binär, sondern als wären es drei. Aber das ist ja nun, Es kann noch nicht das Ende der Fahnenstange sein eigentlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber es ist schon mal ein Meilenstein, dass jetzt, also dieses Bundesverfassungsgericht und mit dem Begriff divers schon ein Begriff ist. Die Frage ist generell der Umgang mit Menschen, die dazwischen sind, zwischen den Polen männlich, weiblich, Mann und Frau. Wie soll das Recht damit umgehen? Das wird heute Abend auf der Podiumsdiskussion ja eine große Rolle auch spielen. Und ganz andere Frage ist noch so ein Tabuthema. Also bislang war Intergeschlechtlichkeit wirklich der Medizin. Also da hatte die Medizin die Deutungshoheit. Und seit den 1940er, 50er Jahren wurden fast alle intergeschlechtlichen Menschen operiert. Die meisten gesunde Menschen operiert, vereindeutig zum männlichen, viele zum weiblichen Geschlecht operiert. Und ja, wir kannten also quasi nur zwei Geschlechter. Und jetzt geht also das Recht voraus. Also wie letztes Jahr diese Entscheidung, ich habe das privat erlebt in der Sauna, da sagte, jetzt wollen die noch so eine dritte Kategorie, sind die verrückt geworden. Es fehlt also in weiten Teilen der Bevölkerung noch Wissen, Aufklärung zum Thema Intergeschlechtlichkeit, weil der Umgang bisher eben der Medizin vorbehalten war. Und erst durch die Selbstorganisation Organisation von intergeschlechtlichen Menschen, die hat so in den 90er Jahren begonnen. Dann mit der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates 2012, das war nochmal ein Meilenstein, also der damals schon gesagt hat, also wir sollten anerkennen, dass es intergeschlechtliche Menschen gibt, sie vor Diskriminierung schützen und grundsätzlich keine Operationen, die nicht notwendig sind. Und zum Glück steht auch in diesem Bereich in der Koalitionsvereinbarung, das muss man positiv anerkennen, drin, die Bundesregierung hat vor, eine gesetzliche Regelung einzuführen, dass keine Kinder, die intergeschlechtlich sind und gesund sind, operiert werden sollen, also ohne Einwilligung. Ja, also so ist die bisherige Praxis, so wird es weiterhin gehandhabt, nicht mehr so stark, aber weiterhin. Das soll gesetzlich geklärt werden, also dem Verbot geschlechtsverändernder Eingriffe an nicht einwilligungsfähigen Personen.
Das klingt jetzt für mich alles, als würde die ganze Geschlechtlichkeit nur auf körperliche Dinge bezogen werden. Das heißt, die Medizin, du hast es gesagt, die Mediziner, die Ärzte entscheiden bzw. entscheiden aufgrund körperlicher Merkmale. Du hast erwähnt, dass man jetzt ein X eintragen lassen kann oder einen Strich quasi. Ja, ja. Wer entscheidet dann, du hast gesagt, man kann es auch ändern lassen, wer entscheidet dann, sowas ändern zu lassen?
Das können dann, also im Moment ist jetzt die Regelung, das Bundesgerichtshof hat entschieden, dass man den Geschlechtseintrag nachträglich noch ändern kann. Aber bisher gibt es eben auch nur die Optionen männlich, weiblich oder die Freilassung. Ja. Und für intergeschlechtliche Menschen, also manche fühlen sich in den Polen durchaus männlich-weiblich verortet, gerade wenn sie dann zugerichtet verstümmelt sind zum, also ein Geschlecht, da sagen sie, okay, ja, ich habe mich so männlich-weiblich gemacht, dass sie damit leben können. Ja. Aber es ist einfach auch also stark tabuisiert, das ist traumatisiert, viele Menschen sind traumatisiert durch die Geschichten, die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Ja. Also im Gegensatz zu Transgeschlechtlichkeit ist auch das Thema in der Beratung bei uns nicht so häufig nachgefragt, also bislang. Aber in der Bildungsarbeit an Schulen, an Einrichtungen ist das Thema Intergeschlechtlichkeit bei uns seit 8 Jahren ein zentrales Thema. Also wir waren eigentlich einer der ersten Organisationen in Sachsen-Anhalt, die begonnen haben, über Intergeschlechtlichkeit in Bildungseinrichtungen aufzuklären. Ja, wir machen das über bestimmte Personen. Wir diskutieren auch den Umgang mit Caster Semenya, also im Leistungssport. Das ist ganz schwierig, wo es nur Männer oder Frauen gibt. Wie sollen wir mit intergeschlechtlichen Menschen umgehen? Aber wir bringen vor allem ein Beispiel von einer prominenten Person aus den USA, die sich im vorigen Jahr offenbart hat als intergeschlechtlich. Ja, weil sie war gesund, XY-Chromosom inliegend, Hoden äußerlich weiblich, also dazwischen aufgestellt vom Körper her, und sie wurde halt zugerichtet, zur Frau gemacht, Hoden rausgenommen, Keimdrüsen, und sie sagt heute, hättet ihr mich bloß so gelassen, wie ich bin, ich war gesund und ihr habt mir eigentlich meine Selbstbestimmung genommen, ja, in Bezug auf mein Geschlecht, meine Identität, meine Sexualität. Und über so eine Beispiele wollen wir aufklären. Es gibt inzwischen auch gute Filme zum Thema Intergeschlechtlichkeit. Wir merken, es passiert auch einiges so. Gerade vom WDR gibt es jetzt 2 sehr gute Dokumentationen von diesem Jahr. Und auch die Mitteldeutsche Zeitung hatte zumindest relativ sachlich und gut über diesen Referentenentwurf jetzt im August berichtet. Und das ist auch unbedingt notwendig, also diese rechtliche Fortschritte hier über Bildung und Aufklärung zu begleiten, weil wir müssen Menschen mitnehmen, wir müssen das erklären den Menschen, also was bisher tabu war.
Ich würde gerne noch auf was anderes hinweisen, auch heute und zwar um 17 Uhr im Ratshof wird die Ausstellung eröffnet, also eure Ausstellung zur Emanzipationsgeschichte. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist eine unserer Projekte gewesen. Das Projekt Engagement Schmiede lief über 3 Jahre. Da sind mehrere Projekte, mehrere Produkte daraus entstanden. Es geht um die Bewegung von Lesben, Schwulen, Bi- und Transmenschen hier in der Region Halle konkret. Wie ist so die LSBTI-Bewegung bis in die DDR hinein gewesen? Dort ist eine Ausstellung entstanden auf vielen Bannern, die heute um 17 Uhr im Ratshof diese Ausstellung eröffnet wird. Und wir gucken einfach mal in die Geschichte, wir gucken in die 80er Jahre rein, wo sind auch die Vorläufer unseres Vereines zum Beispiel, auch des Frauenzentrums Weiberwirtschaft, die haben ja alles Vorläufer gehabt. Das ist ja nicht 1990 aus dem Nichts entstanden. Und auch seit 1989 gab es ganz viele Aktivitäten und man vergisst ja so relativ schnell. Und diese Ausstellung soll eigentlich Dinge wieder in Erinnerung rufen. Ja, dass wir auch mal vielleicht in manchen Dingen schon weiter waren, also vor 20 Jahren, also da gab es einen Handlungskatalog auch der Landesregierung und jetzt gibt es ja auch auf Landesebene einen doch guten Landesaktionsprogramm. Erinnern ist wichtig, ja, also nicht nur auf dem Weg, sondern erinnern, ja, sich auf den Weg machen und auch weiterdenken, ja, für Vielfalt und Akzeptanz und Gleichstellung.
Ja, und ich glaube, fürs Erinnern, aber auch fürs Weitermachen, Vorwärtsgehen, Kämpfen nicht locker lassen, ist ja auch der CSD da, der Christopher Street Day am Wochenende. Gibt es Empfehlungen von dir, wo man unbedingt hingehen muss?
Ja, also natürlich zur Demo, wenn das geht. Und das Straßenfest, wir haben ein ganz buntes Programm. Also es ist eine Mischung aus Musik. Wir haben das Jugendblasorchester da. Wir haben Joe Eimer und die Skrupellosen. Also die spielen halt typisch Mode-Musik, bis hin zu aktuelleren Hits. Dann haben wir die Hardrock-Band Mothercake auf der Bühne. Und wir haben mit Dominik Röther einen Künstler, Gitarristen und Sänger auf der Bühne. Also einen ganz jungen Menschen, der singt. Und wir haben aber auch hochpolitische Runden auf der Bühne zu bieten. Wir haben eine Parteienrunde. Die CDU hat leider keinen benannt, aber sie haben sich zumindest bemüht, die Landtagsfraktion jemanden zu finden. Hat leider keine Zeit gehabt von der CDU. Ansonsten sind alle demokratischen Parteien auf der Bühne vertreten. Und wir gucken rein in die Lebenssituation von Transmenschen. Wir gucken rein in die Lebenssituation von Intergeschlechtlichen. Und wir gucken rein in die Lebenssituation von nicht-heterosexuellen Menschen. Da haben wir zum Beispiel den Verein Trans Interaktiven Mitteldeutschland gewonnen. Die Sprecherin unserer Transgruppe wird selbst mit auf die Bühne gehen. Sie hat so ein paar aus ihrer eigenen Erfahrung, aber auch von anderen Transpersonen aus unserer Gruppe so mal befragt, wie ist die Situation? Und das wird Elna dann auf der Bühne auch am Sonnabend vorstellen. Also von 13 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz. Und dann natürlich, CSD heißt ja nicht nur politischer Aktionstag. CSD heißt auch Party. Für manche ist die Demo schon eine Party, aber sie ist eben eine politische Demonstration. Party ist abends, nämlich ab 22 Uhr im Turm. Und am nächsten Tag ist dann noch so ein noch mal ein kleinerer Höhepunkt, nämlich ein Gottesdienst. Unsere Arbeitsgruppe Queer und Glauben veranstaltet in der St. Laurentiuskirche einen Gottesdienst, der heißt auch Auf dem Weg. Und sind also auch herzlich eingeladen, gerade die in Bezug so zu religiösen Themen haben, aber auch alle anderen, um 18 Uhr am Sonntag in die St. Laurentiuskirche am Kirchtor zu kommen.